Dort war das Entscheidende für mich schon, wie du verarscht wirst. Die Reife, die ich gebraucht hätte, die bekam ich gar nicht. Und jetzt kommt der Olaf Manthey ins Spiel. In Mansfinde war ich natürlich auch total betrübt, immer da hinten in dem letzten Drittel da um zwischen 25. und 30. oder 32. Platz rumgegeigt. Da hat er gesagt, ja, du kannst das vergessen. Sagt er, du kriegst ja gar kein Material, wo du kannst irgendwas machen. Die Nockenwelle, die mir zum Beispiel heute in Mansfinde fahre, sagt er, die kriegt kein anderer. Die sind 3 Monate oder weiß Gott gesperrt. Nockenwelle, Kolben, also alles, was den Motor, die Leistung und so weiter, Ventile angeht, bekommt der Privatfahrer nicht. Das kriegt nur der Werksfahrer.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Und ich bin Carsten Ahn. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Für meine heutige Folge bin ich ins Saarland gefahren und habe Klaus Dupré besucht. Und der war nicht nur als Rennfahrer erfolgreich, sondern auch als Rennstallbesitzer und als Konstrukteur. Und darum reden wir heute nicht nur über alte Zeiten, sondern auch immer wieder über das Dilemma, in dem der Motorsport heute steckt. Und mein Gast spricht da vieles aus, was viele von uns wissen und was nur zu gerne verschwiegen wird. Viel Spaß mit Klaus Dupré.
Ich bin also Fahrer und Ingenieur. Das heißt also, ich merke auch das, was ich verändert habe. Das merke ich beim Fahren. Ne? Hat das was gebracht? Hat das nichts gebracht? Ne? Der Motor auf dem Prüfstand, ich weiß ganz genau, heute noch 50 Jahre Motorenbau oder sonst irgendwas, weiß ich ganz genau, wenn ich dort und dort einen Handgriff mache, was das bringt. Ich habe das vor kurzem noch mal einem Kunde erklärt. Ich habe bei einem Motor mal 40 Stunden extra investiert in diese ganze Bearbeitung, Zylinderkopf und so weiter.
Ja.
Da habe ich gedacht, boah, 40 Stunden, da kommt richtig PS raus. Ne? Da muss was kommen.
Ja.
Da kam ein PS. Also habe ich gewusst, dass diese 40 Stunden ich mir schenken kann.
Ja.
Und die wesentlichen Punkte, die ich machen muss, ne, die muss ich halt eben umsetzen. Ich gucke in so Kanäle ran und da weiß ich heute, wie ich den verändern muss. Oder ich gucke mir Ventil, Winkel und so weiter alles an, Ventil, dann weiß ich, wie das aussehen muss. Mhm. Also wir haben mit der Hochschule so ein Projekt gemacht, ne, für 10 Ingenieure, 70 haben sich beworben, 10 haben wir ausgesucht. Die waren noch nicht fertig, das war ihr Diplomarbeit zu einem Auto aufzubauen, BMW.
Wow.
Ja, BMW 1er. Da rufe ich bei BMW an und dann sage ich, ich bin der leitende, oder der Junior war der leitende Ingenieur, hat bei BMW angerufen, hey, mir die Hochschule das und das möchte so ein Projekt machen mit der BMW Saarbrücke und so weiter. Da hat der Marquardt abgeraten. Geht nicht. Die Karosse hält das nicht. Das kann man nicht machen. Ihr müsst ein Mini aufbauen. Hat er uns erzählt. Mhm. Wir müssen ein Mini aufbauen. Dann waren diese Professoren, 2, die das begleitet haben, da noch, ne, für diese ganze, das war wie der Christoph studiert hat in Saarbrücken. Ne? Und der Christoph war der Teamleiter, also von dieser Projektleiter. Ne? So. Und da haben die Professoren vorher schon bei BMW angerufen und dann irgendwann ist unser Name gefallen. Und dann haben die gesagt, oh, Dupré, oh, ja, aber trotzdem, ihr müsst bei Mini bleiben. Ja, aber wir haben den Enser BMW aufgebaut. Ne?
Ja.
Und also ich kann Ihnen sagen, 2005 war das oder was, oder 2006, 24 Stunden, wir waren nach 18 Stunden der einzige BMW, der überhaupt noch gefahren ist. Ne, dieses Auto, was die so doof sind, für zu machen. Ne? So, 2 Stunden vor Ende des Rennens auf dem 18. oder 19. Gesamtrang mit einem Enser BMW Diesel. Wahnsinn. Die ganze BMW-Leute standen bei uns in der Box. Da war alles vom Vorstand, alles drin. So. Und dann ist was passiert, was nur denen passiert, die ehrlich sind. Zu dem Zeitpunkt musstest du als Diesel einen Partikelfilter fahren. Die haben alle die Partikelfilter im Training gefahren, haben nachts ausgebaut, im Rennen war keiner mehr drin. Mir war die Einzige, die mit dem Partikelfilter gefahren sind. Ne? Mhm. Nachts ist uns der Partikelfilter, es hat die ganze Nacht geregnet und so weiter, war das nicht so schlimm. Der Partikelfilter war irgendwann gestopft, geplatzt. Und der war, dieser eine Partikelfilter war in der Nähe der Hardyscheibe. Mhm. Und irgendwann, als es trocken wurde, sind die heißen Abgase, wurden natürlich durch Wasser dann nicht mehr gekühlt und so weiter, mit Spritzwasser, ne, in der Bereich. Ne? Und dann ist diese Hardyscheibe, die hat sich langsam angefangen, sich aufzulösen. Und zwei Stunden vor Schluss war es dann soweit, ich war auf dem Auto, fährt das Bergwerk hoch, ne, muss kurz vom Gas, gehe noch mal ans Gas und merke dann so im Antrieb Bewegung und ein komisches Geräusch. Habe ich gesagt, oh, war nicht normal. Jetzt war ich zwei Runden vorher an der Box. Habe ich gedacht, oh, vielleicht drehe da. Da haben wir Mitnehmer gehabt mit Zentralverschluss. Wir haben da alles gebaut. Mhm. Also das alles von Hand gemacht mit Drehteile und so weiter. Wahnsinn, das Auto war wirklich top. Steht heute noch auf der Hochschule. Und da bin ich an die Box. Haben wir das nachgeguckt, Räder alles fecht, Mitnehmer fecht, alles top. Und dann habe ich schon den Verdacht gehabt, dass das so ist. Da bin ich nochmal raus, habe gemerkt, das wird schlimmer. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt müssen wir überlegen, wollen wir ins Ziel fahren? Weil du musst jetzt besser 24 Stunden ins Ziel fahren, damit du in Wertung bist. Mhm. Oder wollen wir jetzt weiterfahren? Schade, 17. Gesamtrang, mir wäre wahrscheinlich auf der 10. vorgefahren. Ne, weil zu diesem Zeitpunkt, da war kein, also wir waren in der Klasse Erster. Mhm. Ne, aber im Gesamte wäre es kurz 17. So, und da habe ich dann entschieden, okay, mir stelle das Auto ab und fahre zwei Runden vorher, bevor Schluss wieder raus.
Okay.
Ne, und das haben wir dann gemacht, sind wir dann zurückgefallen auf der 68. oder 70. Und wir waren im Ziel. Ja. Hat keiner mit gerechnet. Eigentlich sollte mir gar nicht ins Ziel fahren. Das haben wir im Nachhinein alles so rausbekommen. Sollte also so sein, weil die BMW haben diese Professoren so geimpft gehabt, dass sie gesagt haben, oh, das ist höchst gefährlich, der bricht auseinander und oder so Scheiß. Ne? Ich habe früher aus einem ganz normalen, hundsgewöhnlichen Enza Golf ein Bergauto gebaut und bin damit deutscher Bergmeister geworden. Ne? Also absoluter Schwachsinn. Mhm. Ne? Also wenn man das alles richtig macht, ne, und dann kann da auch nichts passieren. Aber das sind alles solche Sachen, die Abläufe heute. Und die Werke, da hat man schon gemerkt, dass die Werke das eigentlich nicht wollen, dass sie dahingestellt wäre unter Umständen, dass so ein kleiner Tuner oder irgendein Privatmann vielleicht sogar besser ist wie ihre ganze Abteilung. Ne? Und da muss ich immer sagen, die kochen alle nur mit Wasser. Mhm. Ne? Und das habe ich festgestellt, als ich in die DTM kam. DTM war für mich, jo, junger Kerl, 30 Jahre alt oder was, ne? Kam ich in die DTM mit 100.000 Mark.
Das, und von Penthouse gesponsert, das ist das Wichtigste
Auto,
für
das
mich.
Das Auto hätte ich, das müsste ich jetzt noch haben.
Ja, Mensch, das wär's.
So, aber du hattest ja früher kein Geld.
Na klar, ich muss mal verkaufen. Ne?
Mein erstes Auto war ein R8 Guardini. Der habe ich hier am Trifels in der Pfalz gekauft, ne, für 6.000 Mark. Habe ihn dann umgebaut zum Rennauto, habe den 4 Jahre gefahren. Ich kann Ihnen sagen, Renault Sportpokal gewonnen. Jedes Rennen eigentlich gewonnen mit dem Auto, Berg, Rundstrecke, egal. Mein erstes Rennen war in Zolta. Das erste Rennen mit dem Auto, mein Schwiegervater mit, ich war gerade jung verheiratet, meine Frau dabei, die waren Umstände. Und dort in Zolta ist ja so eine Brücke. Früher konntest du da drauf gehen, heute darfst du nicht mehr drauf gehen. Und da geht so Kuppe hoch und unter der Brücke durch und da stand mein Schwiegervater und so weiter. Und dann konntest du verschiedene Kurven einsehen und da waren wir ja total naiv. Ich war gerade mit dem Studium fertig und ja, Fahrwerk haben wir 4 Koni-Dämpfer reingeschraubt, ne, und ein paar Semi-Rennreifen da drauf, aber noch mit Profil, ganz schmale Dinger. Ja, eingelenkt, 2 Räder. Wieder ausgelenkt, damit er wieder runterkommt. Nächste Kurve wird er eingelenkt, 2 Räder hoch. Ne? Das Ding hatte Mein Schwiegervater hat gesagt, der soll das aufgeben, das gibt nichts. Na so, aber trotzdem, zu dem Zeitpunkt waren da schon Top-Leute. Dr. X war Pseudonym von dem Gunter Wangemann aus München, Arztsohn, richtig Geld. Und Lison, der war aus Frankfurt, alles so R8-Fahrer, Renault R8, den Gordini. Und wie gesagt, mit dem Auto 4 Jahre gefahren, also ich weiß noch, 32 Rennen bin ich in einem Jahr gefahren und davon habe ich 31 gewonnen.
Okay.
Ne? Weil da gab es für diese Renault-Pokal, hat es für jedes Rennen so viele Punkte gegeben. Also bin ich am Samstag am Wallberg gefahren und sonntags in Algen an der Mosel. Nachts da aufgefahren, sonntags morgens trainiert, ne? Und ja, total verrückt. Und Sembach Flughafen gab es ja alles noch. Ne? So. Und dann habe ich irgendwann den R8 Gordini mit Slicks. Ich war der Erste, der so ein Auto mit Slicks gefahren hat, und zwar von dem Formel V. Und da hat jeder gesagt, dass der Reife kann das nicht, der trägt das Auto nicht, weil der ist ja nur für den V oder für den Super V gemacht. Ne? Der ist von der Traglast, kann der Reife das nicht. Da habe ich gesagt, okay, wenn wir es nicht probieren, geht's nicht.
Ja, gut.
Von der Sekunde an habe ich alles eingestampft, was in ganz Europa mit dem Auto Gefahr ist. Ne? Also das erinnere ich mich noch an Sembach, die Konkurrenz war 4 Sekunden langsamer.
Okay.
Der gar keine Chance gehabt, das Auto zu fahren, also überhaupt noch an mich heranzukommen. Aber das waren die Slicks. Die haben halt eben Unmenge also Fläche auf den Boden gebracht. Ne? Ganz andere Geschichte. Mit dem Auto konntest du natürlich ganz anders fahren wie vorher mit dem schmalen Reifen.
Aber ne? Auch mutig, das am Berg auszuprobieren, oder? Wenn da die Reifen gerade kaputt gehen.
Ja, klar. aber ich habe es irgendwo, ich weiß nicht, wo ich das erste Mal gefahren bin. Ich glaube, es war Sembach. Da ist es erst nochmal probiert und von da an ging das und irgendwann ist auch die Konkurrenz dann nachgezogen.
Ich wollte
gerade
sagen,
jeder hat es dann gemacht.
Ja, ja.
War natürlich auch Arbeit, man musste weniger Sturz fahren. Man konnte, ich weiß das alles nicht mehr so heute 100%, aber man hat halt eben viele Sachen probiert, die so Werk ich gar nicht umsetzen kann. Das würde die nie machen. Aus dem einfachen Grund, die bauen nichts in, wenn das nicht 100.000 Mal geprüft ist und getestet und weiß Gott was. Und trotzdem hält es ja nicht. Ne? Also es gibt immer wieder Bereiche oder Punkte, die du machen kannst. Ne? So, und dann, wie gesagt, nach Unmenge Berg und Rundstrecke und so weiter, hatte ich dann einen Luxemburger Freund gehabt, der zu dem Zeitpunkt konnte ich mir finanziell kein DTM leisten. Also war gar nicht dran zu denken. Dann haben wir den Schritt gemacht zur DTM. Also wie gesagt, wir hatten für die ganze Saison 100.000 D-Mark.
Aber wir haben jetzt so viele Jahre ausgelassen. Sie haben ja angefangen, die ersten Rennen, wann war das?
1900? Ja, erste Rennen war 70.
70.
Eines,
und dann?
68 habe ich angefangen. 68 habe ich angefangen mit mit so Slalom und Geschicklichkeitsturniere. Und jetzt haben wir ja vor 2 Jahren 50 Jahre,
ja.
Da haben wir uns um 2 Jahre geirrt, weil wir haben den Neunkircher Betrieb aufgelöst und im Keller lagen dann kistenweise Pokale, liege jetzt noch irgendwo rum, weil die können wir gar nicht alle aufstellen. Ne? So, und dann hat der Christoph einen Pokal gefunden von 68.
Okay.
Ne? Also haben wir uns um 2 Jahre geirrt. Ne? Ja, 70 haben wir angenommen,
ach so, waren wir okay, dabei. 70, ja.
Ne? So,
also, und Sie haben es aber nicht von Ihrem Vater oder von Ihren Eltern irgendwas übernommen in der
gar
Richtung?
Nix.
War keiner Rennfahrer?
Gar nichts.
Und woher kam dieses Interesse am Motorsport?
Ja, gut, das kam einfach, jo. Schon irgendwelche Geschicklichkeitsturniere mit Motorrad gefahren und mit so, schon so NSU Quickly hatte ich mal gemacht, ne, schon getunt, ne, die hat auf dem Schrott bei uns gelegen, hat der Vater gesagt, ja, hol das, wenn sie ins Laufen kriegt, alles gut. Ne, so, und das habe ich dann gemacht, so fing das an, halt eben, okay. Ne, irgendwo habe ich da, jetzt hat mein Freund leider verstorben, der hat mir 3 oder 4 Kiste Sportfahrer gebracht. Da habe ich Dinger gefunden, was ich gar nicht mehr gewusst habe. was ich alles gefahren hatte oder gefahren bin. Ja, das war also Wahnsinn. So, also die R8 Guardini, das war der Start. Mhm. Vorher mit dem Bruder bin ich da so Geschicklichkeitsturniere, so wisse, rückwärts einparke, auf Rampe fahre und so weiter. Dann sind wir die erste Rallyes gefahren. Das war so der Start. Nach dem R8 Guardini, das vergesse ich immer gern, da kam ein 1000er Simca. Mhm. Das wollte ich Ihnen jetzt gerade zeigen. Da habe ich auch irgendwo noch ein Bild jetzt gefunden in den Sportfahrer. Das sind alles Autos, die ich natürlich nicht mehr habe. Mhm. Und das ist schade. Mhm. Da bin ich jetzt am Suche, ob ich da noch R8 Guardini habe ich jetzt gefunden, aber die wollen ja mittlerweile Geld haben für so ein Auto. Da fliegst du ja weg, 45.000.
Wahnsinn, ne?
Ja, Auto hat 6.000 Mark gekostet, muss man sich mal ranziehen. Ja. Ne? Gut, der habe ich auch. Du musst eigentlich immer früher das alte Auto verkaufen, um das neue dann oder das neue Projekt dann zu starten. Mhm. Das war diese Golf-Geschichte dann. Ne, zuerst dann die Simca-Geschichte, 1000er Simca, da bin ich zum Beispiel gegen Mantei gefahren. Ne?
Olaf Asim, Mantei.
Ja, ja, Olaf Mantei. Ne? Da können Sie ihn mal fragen. Da sind wir am Nürburgring die Südschleife gefahren. Und auf der Südkehre, Südschleife, das war also früher, ist die ist verkehrt herum gefahren worden. Das heißt also, wenn Sie jetzt noch zum Ring fahren, kommen Sie unten aus Mühlebach raus und dann sind wir dort gestartet nach rechts hoch und kamen dann, wo die Parkplätze sind. Wenn Sie oben am Kreisverkehr am ersten rechts runterfahren, sind dort, wenn Sie dort ungefähr so Kilometer, anderthalb runterfahren, kommt dort eine Straße raus. Mhm. So, da sind wir Bergrennen gefahren. So, und das ist eine Strecke, die ist ungefähr knapp 3 Kilometer und es sind, glaube ich, nur 5 Kurven oder was. Auf jeden Fall auf den 5 Kurven habe ich dem Olaf Mantei 2,5 Sekunden gedrückt. Da kam der Olaf zu mir und hat gesagt, Mensch, das gibt's doch alles nicht, wie machst du das nur? Und unmöglich, ne? Geht nicht mit rechten Dingen zu und weiß Gott was. Ne? Auf jeden Fall, das sind solche Sachen, wo man sich dann, ich sehe ihn heute noch vor mir, als ich oben dann durchs Ziel und dann haben wir hier rumgedreht und uns nochmal entgegengesetzt der Fahrbahn aufgestellt und wie er da angekommen ist und hat dann gesagt, Mensch, unmöglich, 2 Sekunden, das ist ja bald nicht machbar auf den 5 Kurven. Und ich so, ja, ich weiß nicht, was ist, ne? Ist halt eben so. Wir haben uns später nochmal getroffen, dann in der DTM. Mhm. Hat er mal viel erzählt und auch viele Informationen gegeben. Aber das hat eigentlich mich darin bestärkt, was ich eigentlich alles vermutet hatte. Ne? Was in der großen Serie von der Werke aus alles gelaufen ist, um die Privatfahrer so gut wie möglich nach hinten zu schieben. Und ihr Werksfahrer, obwohl sie vielleicht gar nicht besser waren wie die viele Privatfahrer, trotzdem in den Vordergrund zu schieben. Mhm. Ja, und ja, dann ging die Karriere halt eben vornehmlich am Bergwerder, weil das war günstig. Mhm. Ja, also ich habe während der Zeit, als ich studiert habe, dann weiter gemacht habe, junge Familie dann gegründet. Da, also wir haben eigentlich zu diesem Zeitpunkt vom Rennsport gelebt.
Tatsächlich, das konnten Sie.
Ja, ja.
Aber von was genau? Von Sponsoren?
Also, ja, nee, ja, von das Preisgeldern? Ist ja klar, aber da gab es ja noch richtig Preisgeld. Ne? Mhm. So, und ich sage jetzt mal Klassensieg 150 D-Mark. Mhm. Wertungsgruppensieg 200 D-Mark. Das war dann schon 350. Ich brauchte kein Startgeld zu bezahlen. Ich bin immer eingeladen worden. Mhm. Ne? War Zugpferd am Berg. Ne? Und haben immer Top-Autos gebracht, dann immer Action gemacht. Ne? Und so, dann Klasse-Sieg, Wertungsgruppe-Sieg, dann Deutsche Meisterschaft und weiß Gott, dann gibt es noch irgendein Sonderpokal vom, was auch überall teilweise rumsteht, von irgendwelchen Autohäusern oder sonst irgendwas. Ne? Also am Wochenende sind wir eigentlich heimgefahren, haben immer so 300, 400, 500 D-Mark in der Tasche gehabt. Das war zu diesem gut, ne? Zeitpunkt Unmenge Geld. Ja. Ne? So, dann bin ich ja von Audi dann, als ich das Coupé hatte, an die verschiedenen Berge geschickt worden. Europa-Bergmeisterschaft bin ich dann gefahren, Schauinsland und Rossberg, Rossfeld oder wie das hieß und so weiter. Unter anderem bin ich auch diesen Weltmeisterschaftslauf gefahren in Hindelang. Mhm. Und da kam war der Bobby Anser. Und da sollte ich ein Quattro fahren. Und da nicht aber vom Werk aus. Der Bobby Anser hat so ein Urquattro gefahren aus Amerika. Und der führte zu diesem Zeitpunkt. Der sollte eigentlich der Walter Röhrl machen, aber der Walter hat irgendwas anderes. Er konnte also an diesem Rennen nicht teilnehmen und da hat man mich hingeschickt. Und da habe ich gesagt, wenn ich fahre, dann aber nur mit meinem Coupé. Also das war das Auto.
Das Auto, ne? Was hier noch steht.
Das Auto, also was da noch steht.
Audi Coupé GT.
Ja, Audi Coupé
selbst GT. Selbst aufgebaut.
Ja, selbst aufgebaut. Das war dieses Werksprojekt. Gehen Sie mal ins Internet, ja, ja. Da sehen Sie das.
Das ist also, Audi hat sie unterstützt.
Ja,
Teil, richtig. Audi hat verschiedene Teams unterstützt damals. Rundstreckenfahrer, ja, Notell, glaube ich, war einer.
Notell war dabei, Peter Seigel war dabei.
Der Schmidt für die Rallye.
Richtig, oder der Schmidt für die Rallye und ich war für den Berg eigentlich zuständig. Okay, okay. Ne? So, das heißt also, man hat vier Autos, da hat das Werk viele Sachen dann teilweise auch geliefert, in Serie hergestellt. Ne? Wir haben das Auto in Eigenregie aufgebaut, auch Motor selbst gemacht. Ne? Da war der Spieß noch drin, der Siegfried Spieß noch, ne? Mit dem Motor und so. Aber da war ich schon eigentlich der junge Ingenieur, der, sag ich mal, diese Motore schon selbst veredelt hat.
Was für ein Motor ist da drin?
Da war Fünfzylinder. Jetzt ist Vierventiler drin. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war das aber nur Zweiventiler.
Ja, okay. So. Also haben Sie da an Leistung rausgeholt?
Ja, wir haben so knapp 200 PS gehabt oder was. Ne? So manchmal auch ein bisschen drüber oder so. Aber ich war als junger Student, habe ich den Oskar Berg, Eckhard Berg kennengelernt. Der Name wird Ihnen nichts sagen. So. Man hat den Mann den Vater des VW-Rennmotors genannt. Der war Motorsportchef bei Solex. Mhm. Und der hat auch im privaten Bereich Motoren gebaut und auch für VW, also die Werksmotoren gebaut, zu dem Zeitpunkt für die Formel 3 und so weiter. Also das war absoluter Topmann. Und von dem habe ich eigentlich viel gelernt, was den Motorenbau anging. Speziell der Zylinderkopf. Also ich das erste Mal von dem Ventilsitze gesehen habe, habe ich gedacht, unmöglich. Gibt es bald nicht.
Weil das so genau gearbeitet war?
Ja, oder? Das war Ventilsitz. Sie haben ja bestimmt auch schon mal Ventil gesehen. Hat man ja eine gewisse Breite. Das ist der eigentliche Sitz. Dann gibt es ja an dem Sitz verschiedene Winkel. Ne? Und da gibt es breite Sitze, schmale Sitze. Ne? Aber die Sitze, die ich von dem gesehen habe, die waren, wie soll ich das Ihnen erklären? Normales Ventil sieht so aus. Zeichne es jetzt mal noch mal so hin. Ne? Das ist zum Beispiel, sieht man dann an dem Sitzring eine relativ breite Fläche, wo der Sitz drauf knallt. Ne? So. Und das dort sah man bei dem nur ein Strich. Also keine breite Fläche, sondern nur ein Strich.
Ach so, knapp.
Rund, also extrem. Der Sitz, der ganz schmal ist, der dichtet 100% ab.
Ah, okay,
ja, ne? Okay. Der macht 100% dicht. Das heißt also, du hast keine Druckverluste im Bereich der Sitzringe und so weiter. Ne? Die Verdichtung, da geht kein Druck verloren. Also das ist alles perfekt. Je breiter der Sitz wird, umso schwieriger ist es, das abzudichten. Und vor allen Dingen, sage ich mal, das muss ja das Gas, das Benzin-Luftgemisch einströmen. Ja. So, wenn diese Kante, je schmäler diese Kante ist, umso besser und schöner geht das da drumherum. Mhm. Da spielen natürlich jetzt die Winkel noch eine Rolle. Mhm. Ne? Ich darf nicht so viel verraten, sonst wenn das einer dann hört, dann denkt er, der Dupré, der weiß genau, was macht. Ne? So, also es gibt viele Möglichkeiten, Leistungen zu machen, aber dort ist unter Umständen ein Punkt, der viel Leistung bringt.
Okay.
So, und das habe ich mir, er hat mir das auch wirklich beigebracht und er hat das alles von Hand gemacht. Mit einem speziellen Gerät.
Die Ventile nachgeschliffen?
Die Ventilsitze.
Okay.
Ne, und auch die Bearbeitung der Ventile. Ne, das habe ich mir dann angeeignet und habe das immer weiter perfektioniert, aber er war total solider und auch konservativer Mensch. Mhm. Das heißt also, er ging nie an die Grenze. Hatte also der 1,6 Liter Motor bei ihm 162 PS. Und als junger Mann habe ich dann angefangen.
PS.
Ne? Ja. Das war, zu dem Zeitpunkt war das schon gigantisch. Ne? Und ich war eigentlich überall mit dem Auto vorne.
Ja.
Also das war vom Drehmoment gut, das Auto war gut fahrbar, das ist ja auch wichtig. Ne? Und ich habe also dann immer weiter an dem Motor jedes Jahr ein bisschen weiter gespielt. Ne? Und irgendwann waren wir bei 176 PS, dann war ich bei 178 PS. Und dann irgendwann waren wir sogar über die 180 PS.
Das 1,6 Liter.
1,6 Liter.
Saugmotor.
Damit Sie wissen, wo wir zu diesem Zeitpunkt schon waren. Ne? So. Und dann war natürlich alles, musste wirklich in die Hand nehmen. Mhm. Ne? Aber das war jetzt nicht so extrem, sage ich mal, dass es hielt das ganze Jahr. Da gab es keinen Motorschaden oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. Aber man hat also dort. Ich habe also dort sehr viel gelernt von dem Mann und habe das auch dann bei mir umgesetzt. Zylinderköpfe auseinandergeschnitten, damit man den Kanalverlauf genau gesehen hat, wo man was machen kann. Dann gab es ja irgendwann, heute gibt es ja auch Fließband, wie sich das nennt, da wird der Zylinderkopf aufgespannt, dann kann ich genau das Einströmen nach simuliere sich ganz genau, wo die Eckpunkte oder die Kante sind, wo es stört, wo das Gewicht der Fluss gestört werden und so weiter. Das habe ich nur mal auch jemand gesagt, habe gesagt, ich brauche das nicht. Ich gucke in den Kanal rein, dann weiß ich, was ich machen muss. So, und das war die 40 Stunden, die ich Ihnen vorher erwähnt hatte, wo ich mal irgendwann immer weiter gemacht habe. Ja. Und dann viele Leute kommen zu uns und haben dann selbst was gemacht und die Autos funktionieren trotzdem nicht. Und dann haben sie wer es Gott gehört, ey, man muss Kanäle polieren und das machen und größer machen und das kann auch genau ins Gegenteil umschlagen.
Weil die Saugwirbel da.
Ja, dann ist die Verwirbelung nicht mehr 100%, ja. Ne, und. Also da muss man sich schon Gedanken machen, wie man das macht. Aber Sie müssen holen, bei uns in der Werkstatt, ich habe hier nächtelang gediftelt, ne, auch an Auspuffanlagen. Ne, an Krümmer, Abgaskrümmer und so weiter. Ne. So, und da habe ich zum Beispiel für das Coupé, da habe ich Unmenge Entwicklungen gemacht. Da gab es also ganz normale Krümmer, dann habe ich mir einen Drehmomentkrümmer gebaut, ne, der von der Länge ganz anders abgestimmt war, vom Durchmesser ganz anders abgestimmt war und. Da gibt es Unmenge Möglichkeiten. Und wenn Sie heute meinen, die bringen einen Motor jetzt, ne, und der ist top, nee, der ist nicht top. Der ist gemacht für 200.000 Kilometer oder 300.000. Viele Sachen sind dort CAD gezeichnet, aber eigentlich gar nicht überprüft, ob das jetzt tatsächlich funktioniert. Ne? Die machen heute schon Dinge, sag ich mal, wo man vielleicht eine Konstruktion macht und am Schluss feststellt, ich habe ja bei der ganzen Radaufhängung der Verlauf der Spurstange vergessen. Ne? Und dann wird heute Spurstange gemacht, die dann plötzlich so Winkel macht. Ne? So, das sind so die typischen CAD-Dinger, ja. Ne, die am Computer entwickelt werden, aber wer das selbst das nicht gebaut hat, gar nicht umsetzen kann, ob das überhaupt auch in der Wirklichkeit da in dem Auto, ne? Dann ja. Da reinpasst und
ja.
Geht.
Ja.
Deswegen ist ja auch das Problem, wenn Sie heute irgendwas machen müssen, am Auto, am Motor oder sonst was, ne? Diese Hochzeit kennen Sie ja, alles von unten rein, Motor und Getriebe zusammen, wenn das alles außen liegt, kann ich da wunderbar dran schrauben, aber wenn das Ding eingebaut ist, ist es vorbei. Ist vorbei,
ja.
Ne? Da musst du an so einem Land Rover zum Beispiel für Lichtmaschinen zu wechseln, die komplette Front abbauen, einschließlich der drei Kühler, alles wegmachen.
Jo. Ja, Wahnsinn, so werden heute Autos entwickelt, ne? Eben nicht mehr so richtig auf.
Nee, das wird ja nicht mehr, das wird auf Großserie gemacht und da geht man auch nicht mehr dann auf, wird dafür gemacht, für die Straße, aber nicht für jetzt Rennsport oder sonst was. Und dann ist schon manche Sache von irgendwelchen Werksleuten zu verstehen, dass sie sagen, okay, das Auto ist dafür nicht geeignet.
Das ist eben auch das Problem, ne? Glaube ich, dass viele Straßenautos gar nicht so richtig als Rennwagen umzubauen sind. Ne?
Schwierig.
Ja, ja, oder? Man muss schon viel machen.
Ja, man muss eine Menge machen, ja, ne? Weil die ganzen Anlenkpunkte, Fahrwerk und so weiter, das sind heute diese 5 Lenker drin, ne? Und die sind eigentlich nur gut für geradeaus zu fahren und für bedingte Kurvenfahrt bis zum gewissen Einschlagwinkel. Aber wenn Sie sich heute in so ein modernes Auto reinsetzen, jetzt, ich kann Ihnen nachher mal so RS5 oder RS6
rausholen. Könnte mir gerne geben, ein paar Wochen.
Das ja, und die fahren mal rückwärts oder vorwärts und mache voller Lenkeinschlag. Da werden Sie feststellen, bei mehr 8 schon, dass der mehr über die Vorderachse drückt, als er rollt. Ne, das heißt also, die Rollfähigkeit in voll eingeschlagenem Lenkwinkel oder so, die ist schon schwierig. Und das war früher unter Umständen mit einem einfachen Dreieckslenker oder McPherson-Federbeeren alles wesentlich einfacher und war genauso gut. Ne, so BMW E30 da, M3, ne, DTM, das war nichts Besonderes. Da war Aluminium-Federbeeren am Schluss drin. Am Anfang war sogar noch ein Stahl. Ne, da war Querlenker oben, Querlenker unten nur unten ein Querlenker und eine McPherson-Federbeeren drin und fertig. Da war die Feder mit dran und das Ding fuhr eigentlich super.
Aber nicht zuletzt, deshalb gab es diese spektakulären Rennen. Weil es alles stabil war, und dann konnte man über die Curbs fliegen.
Da konnte man auch mal Curb fahren. Ne? So, und das ist, kann ich heute mit so einem modernen Auto filigran fast gar nicht mehr machen. Deswegen, die wollen ja schon gar nicht, dass du mal so Curb oder sonst was fährst. Ne? Und das ist ja auch die Geschichte, was wir gemacht haben. Wenn wir so eine Konstruktion machen, testen wir eigentlich immer auf der Nordschleife. So, auch unser 24-Stunden-Auto, das wir seinerzeit gebaut haben, den RS5, der Hammer, ich glaube, der hat auf der Nordschleife 5.000 oder 10.000 Kilometer. Damit hat man gleichzeitig die Festigkeit gemacht, ne, für die einzelnen Bauteile und musste nicht jedes Teil einzeln dann prüfen. Ne, aber ich meine, mir konstruiere sehr viel, hast natürlich auch viel Erfahrung. Deswegen fahre auch unser Auto, sage ich mal, wenn du im Detail arbeitest, besser wie unter Umständen anderes Auto. Ne? Und auch die Werke wissen nicht alles. Das wird viel auf schnell gemacht. Ne? Es muss schnell zu tauschen sein. Es muss leicht zu produzieren sein. Ne? Also wir können Bauteile nicht gießen. Also fräsen wir die Teile. Mit Fräse hole mir aber dann schon ganz andere Materialien. Auch beim Aluminium gibt es spezielle Materialien, die wesentlich stabiler und von der Festigkeit besser sind. Und solche hochwertige Aluminium-Werkstoffe nehmen wir dann für Radaufhängungen, wenn wir sowas selbst machen. Und dann kann ich natürlich bei der Konstruktion gleich schon manche Sachen verändern, die für den Rennsport von Vorteil sind. Was die Werke nicht mache. Die wolle möglichst von der Serie ausgehen. Ne? Und deswegen ist auch, sage ich mal, heutiger GT4, der ist nicht speziell jetzt auf den Rennsport gebaut. Die mache am Fahrwerk eigentlich von der Anlenkpunkte und so weiter, bleibt das alles Serie. Ne? Aber unter Umständen ist das auch für die Serie, wenn man Brötchen kaufen geht oder sonst in Urlaub fährt oder über die Autobahn oder sonst was, verlangt man ja nicht von dem Auto das, was ich jetzt zum Beispiel auf der Nordschleife von so einem Auto verlange. Ne, dass ich ganz andere Kurvengeschwindigkeiten fahre, das Auto wesentlich stärker belastet ist in alle Punkte. Und ich vielleicht durch einen anderen Anlenkpunkt vom Fahrwerk an die Karosserie eine ganz andere Dynamik erreichen kann für dieses Auto. Nur das muss ich mir im Vorfeld ausdenken, weil im Nachhinein, wenn sowas konstruiert ist, die Punkte liegen fest, das dann nochmal umzuändern oder abzuändern, ist natürlich mit einem riesen Aufwand verbunden.
Ein bisschen teuer, ne? Würden Sie sagen, Rennwagen müssten eigentlich konservativer gebaut werden? Also mit Füßen, Federbeinen oder?
Ja, also ich würde zum Beispiel von der Fünflenkerachse weggehen. Mhm. Ist für den Rennsport meiner Meinung nach nicht geeignet.
Okay.
Oder nur bedingt geeignet, weil man hat Probleme, wo das Fahrwerk sich extrem verschränkt im kleiner Einschlagwinkel, das begrenzt man ja auch, der Lenkeinschlag bei Porsche auf, weiß Gott, 25 oder 30 Grad. Das muss man dort nicht unbedingt jetzt wie der Radaufhängung machen. Bei dem macht man es dann, weil man nicht mehr Platz im Rathaus hat, weil das Auto so tief liegt. Aber viele andere Autos wird das gemacht. Vom Handling her ist es gut, weil wann fahre ich mal ganz eng um Kreis oder Ecke rum, ne? Aber im Rennsport, Rallye-Auto muss nochmal anders konstruiert sein, also Rundstrecke-Auto, dort kann ich diese Lenkwinkel, kann ich dort begrenzen, ne? Den Einschlagwinkel, das kann ich machen. Beim Rallye-Auto wäre das nicht zweckmäßig, dann kämpfst du um keine Ecke rum oder sonst irgendwas. Mhm. Ne? So, also da gibt es viele Möglichkeiten, um das zu machen. Das heißt nicht, dass die Leute, die sowas konstruieren, das nicht wissen. Aber die müssen das ja unter Umständen, unter ganz andere Gesichtspunkte machen, wie wir, wenn ich speziell jetzt für den Rennsport was entwickle.
Aber warum bauen die dann diese Raumlenker-Hinterachsen ein oder diese fünf Lenkerachsen?
Vom Komfort her. Komfort würde ich vielleicht sagen, das ist auch noch gut, ne? Aber in erster Linie wird das heute alles gemacht von der Produktion her. Mhm. Ne? So, aber wie gesagt, man muss ja auch, irgendwas neu bringen, um das auch dementsprechend zu verkaufen. Wissen, man muss ja nicht alles neu erfinden. Es ist ja alles schon mal da gewesen. Mhm. Also ich meine, wir sind früher auch Rennen gefahren, vor 50, vor 100 Jahren schon. Und man muss heute sich Konstruktionen angucken von früher, da denkt man, so doof waren die gar nicht. Mhm. Das heißt also, jeder Ingenieur, der muss ja auch jedes Jahr dafür sorgen, dass er seinen Arbeitsplatz behält und dass irgendwas Neues kommt. Aber letztendlich Bodengruppe oder die Plattform, wo so ein Auto heute gebaut ist, guck es mal, auf wie viele Autos ist das basiert. Da ist A3, Q3, Porsche, Macan oder sonst irgendwas, cool. Alles.
Das ist ja so erstaunlich, ne?
Das gleiche Plattform.
Ja, alles auf der gleichen Plattform, ja.
Ja, und ja, also dort könnte man auch eine Menge Geld sparen und deswegen ist es auch für mich die Frage, McPherson ist zum Beispiel so ein Beispiel, mit so einem McPherson-Federbein kann ich eigentlich alles machen, alles darstellen, was ich mit so einer Fünflenkerachse nur mit größerem Aufwand machen kann. Warum dann die Fünflenkerachse? Ne? Ja. Leichter wird sie nicht sein, ne? Vielleicht einfacher von der Konstruktion her, dass ich das alles heute in einem Arbeitsgang, Getriebe, Antriebsstrang, alles zack in diese Karosse reinklatschen kann. Viele Sachen wären nicht mehr so konstruiert, wie das früher der Fall war. Mhm. Ist auch wahrscheinlich nicht gewollt, weil es muss einfach mehr produziert werden.
Schneller.
Na, schneller.
Die Teile müssen komplett kompakt
angeliefert werden können. Richtig, ne? Ganz genau. Ja. Diese Geschichte spielt eine große Rolle heute. Der Profit ist das alles Entscheidende. Ne? Mhm. So, und so ein Auto, also ich wusste noch, wie wir bei VW waren, dass der Polo ist in Spanien gebaut worden. Der ist also in Deutschland komplett konstruiert worden. Also selbst die Bleche sind gestanzt worden. Dann ist das alles auf LKW verpackt worden und ist nach Spanien bei Seat gefahren worden, ist da zusammenmontiert worden, zurück nach Deutschland und war 800 D-Mark billiger, als wenn wir es in Deutschland produziert hätten. So, das ist für mich natürlich fast nicht nachvollziehbar. Ne? Aber das sind so die entscheidende Sache, was da heute gemacht wird. Ne? Mhm. Und gucken Sie, A3 Seat, die VW, der Golf und so weiter, alles gleiche Plattform, mhm. alles gleich. Da ist, weil wir sehen ja die Autos von unten. Ne? Ach, selbst Porsche hat ja schon in der 70er und 80er Jahren Bauteile von VW verbaut. 924 war Querlenker vom Golf drin mhm. oder Türgriff Golf. Ne? Das sind alles solche Sachen, die man heute noch weiß. Ne? Mhm. Aber da war das auch schon der Fall, dass man geguckt hat, wo man Kosten sparen kann. Aber diese Explosion heute im Rennsport, ne, mit 300.000, 600.000, 660 oder 80.000, jetzt so Porsche GT3, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Mhm. Ne, das ist, das kann man auch nicht erklären mit Entwicklung. Das ist einfach richtig viel Geld verdient, sonst gar nichts. Ne? Und damit eins gemacht, dass erstens mal für Großteil der Menschen sowas gar nicht mehr zugänglich ist. Auch viele Fahrer das gar nicht mehr umsetzen können, selbst wenn sie top fahren können, mhm. gut sind. Mhm. Ne? Und da muss ich jetzt noch mal meinen Freund zitieren, bei Audi mache ich jedes Jahr so eine Sichtung für die DTM. Das muss gemacht werden von jedem Hersteller. Da haben die sich dazu verpflichtet. Ne? Aber es wird keiner von den Jungs genommen. Und da war jetzt einer dabei, der bei der Sichtung, also vor ein oder zwei Jahren, absolut top war. Also der Junge war wirklich super. Man hat ihn dann gefragt, schon im Vorfeld, ne, nach dem Training und so, wie er das Ganze finanzieren möchte. Und da hat er gesagt, ja, versuche Sponsoren, Freunde, Kollege, Familie und so weiter. Und ach so, sie haben keine Möglichkeit für jetzt 300.000 oder so gleich hier aufzubringen und so weiter. Ich gesagt, nee, das, ich muss gucken, wie ich das insgesamt gestemmt bekomme. Ne? Und sagte, als der draus war, ist das Ding geholt worden, bupp, ab in die Mülleimer. Der war der Schnellste. Der Schnellste in Barcelona bei dem Test, ist zwei Jahre her oder was, Gott, Name weiß ich nicht mehr, aber er hat mir gesagt, war absolut in alle Sachen der Schnellste, war topfit, hat alles gepasst.
Ne, und fand sich keiner vom Werk, der das gefördert hätte.
Nix, Werk, kein Geld, tut mir leid, bupp, weg, Mülleimer. Ne, und das ist das Schlimme da dabei. Früher waren noch Leute da wie der Dreser, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, bei Audi Sportchef. Ich kam, war junger Mann, Bergmeister mit dem Golf, ne, in Essen Motorshow sind wir immer hingefahren. Am ersten Wochenende, dort sind die Verträge dann gemacht worden oder die Zusage. Ne. Und da hat er gesagt, ja, ich habe dann meine Mappe dabei gehabt, Präsentationsmappe, hat gesagt, weiß ich alles, habe ich gesehen und so weiter. Ne. Ah ja, wir machen doch ein neues Projekt mit dem Coupé und so kam ich zu Audi. So, und dann hat er gesagt, okay, haben gesehen, kannst gut Auto fahren und weiß Gott was. Ne? Und ja, und das sind so die entscheidende Sache, das spielt heute keine Rolle mehr. Heute wird man ein junger Mann, der gar keine Chance hat, der wirklich gut ist, aber einfach gar keine Chance hat, weil er kein Geld hat.
Ne? Aber wie kriegt man das wieder zurückgedreht? Da ja, müssen eigentlich die Werke...
Ja, die wollen Geld verdienen. Mhm. So, und das sieht man ja daran, dass alles verhindert wird, dass Tuner oder Privatleute, ich war ja früher noch kein Tuner, als ich mir das erste Auto aufgebaut habe.
Du einfach zusammengebaut. Ne? Ne?
Einfach zusammengebaut, auf die Rennstrecke und gefahren. Okay, passt ja. Und dann hat sich das langsam weiterentwickelt. Aber das will man heute nicht.
Aber kann man es nicht einfach? Ich meine, heute sind es also die Mittel. Die kaufen einfach ein Auto und bauen es so um.
Ja, klar.
Oder geht das nicht?
Das ist sicherlich machbar. Ne? Also ich bin mir sicher, dass heute ja, wir haben gerecht ist, dass man früher ja alles nicht hatte. Mhm. Der Golf 1 hat noch kein Gerechtes gehabt. Mhm. Ne? Also du wusst zu dem Zeitpunkt niemand, wie sieht das aus beim Frontalzusammenstoß oder sonst was. Ja. Heute weiß man das alles, die Karosse, das ist ja alles, diese wenige Verkehrstote, die wir heute haben, das ist ja nicht nur dadurch, dass wir Geschwindigkeitsbegrenzung oder sonst was haben. Das ist in erster Linie dafür oder die Folge davon, dass die Autos sicherer geworden sind, stabiler geworden sind. Ne? Die Fahrgastzelle, diese ganze Sicherheitseinrichtungen da drin sind, Airbag und so weiter. Ne? So, Gurtstraffer, was alles ja früher nicht der Fall war. Ne? Und trotzdem kannst du heute oder man hat ja auch früher diese Karosse verstärkt. Ich habe die Autos immer direkt komplett zerlegt und dann halt eben geguckt, okay, wo muss man was verstärken? Wo gehen die Kräfte in die Karosserie rein? Mhm. Was ist am stärksten belastet? Und dann ist natürlich eine Belastung auf der Rundstrecke, wo ich am Wochenende vielleicht insgesamt 1,5 Stunden oder 2 Stunden Fahrzeit zusammenkriege, was anderes, oder ich muss nochmal für die Nordschleife dann, wo eine Runde dann schon
Faktor 10 bedeutet ja,
halbwegs, ne? Schon 10 Minuten dauert. Ja. Ne? In der Regel fahren wir heute 30 Minuten Rennen, sind 3 Runden Nordschleife. Ne? Ja, so, und das, da muss man auch noch mal ein bisschen verbessern, aber das kristallisiert sich aber auch schnell raus. Wenn jetzt so alter Akkord da stehen, bin ich ja auch. Bei Honda waren wir ja lange Zeit dabei mit dem Civic Cup und dem Accord Cup. Den habe ich schon gerade noch gesehen, 2000, oh, weiß gar nicht, drunter steht so ein Ding. Habe ich das noch gewonnen, diesen Accord Cup. Und heute, das Auto habe ich noch. Wenn sie den jetzt rausfahren aus der Werkstatt und ein bisschen lenke, dann bewegt er sich in alle Karosserieteile. Jetzt kann man, ich habe jetzt so eine Karosse mir beschafft, der steht da ohne, mal überlegen, ob man noch mal eine neue Karosse draufsetze. Aber zu diesem Zeitpunkt, als das gemacht wurde, da ist ja nur ein Käfig, der ist ja nicht eine Zelle eingeschweißt worden, da ist ein Käfig reingeschraubt worden. Also ich bin mir sicher, wenn ich jetzt die Karosse hole, schweiße dort ein Käfig rein, eine Zelle, schön mit der Karosse verbunden, dann ist das Ding auch wieder stabil. Ja. Und der fährt 3 Sekunden schneller auf der Nordschleife als jetzt. Ja. Ja. So, und das sind, wenn Sie gucken, den RS5, den wir aufgebaut haben vor 4 Jahren oder 5 Jahren, da ist der Käfig direkt an die entscheidenden Punkte angebunden. Mhm. So, das muss man halt eben im Vorfeld machen. Ist natürlich heute bei so einem R8 alles gar nicht möglich, weil die Karosse ist aus Aluminium und der Käfig muss aus Stahl sein. Mhm. Also kann ich nur Schraubkonstruktion machen. Also richtige Verbundkonstruktion, jetzt wo sowas eingeschweißt ist, kann man an so einem Auto gar nicht umsetzen. Mhm. Ja? Mhm. Und deswegen ist unsere Intention bei dem neuen Auto, was wir machen wollen, dass das eigentlich wie so ein Gitterrohrrahmen gebaut wird. Ne? Okay. Eigentlich die Karosse außenrum hängt und die wesentlichen Punkte, dort wo das Fahrwerk, ne, die Kräfte in die Karosserie eingehen, dass man dort das Ganze schon in den Bereich der Zelle einbindet. Okay. Also da kann man unheimlich viel machen.
Ne? Und das könnten Sie einfach so bauen und
das
damit
kann man
rennen
bauen, fahren? Ja, das kann man machen.
Wo kann sie damit fahren?
Überall.
Tatsächlich?
Ja, ja, klar. Okay. Früher konnte man überall damit fahren. Ja. Jetzt kann ich noch Langstrecke fahren. Ja. Bei GT4 ist schon das Problem, was wir kurz angeschnitten haben, dass es irgendwo muss zugelassen werden. Und deswegen haben wir uns ja gefreut, dass die DTM Trophy in diese Richtung gestoßen ist, dass die gesagt haben, okay, man mache ein freies Reglement. Und wir auch daraufhin, sage ich mal, dieses Projekt angestoßen haben. Und jetzt rudern die alle zurück. Und ja, man merkt, die Werke stecken wieder hinten dran. Also wollen doch wieder verhindern, dass irgendwelche Leute kommen, die vielleicht dann so ein Auto bringen und vielleicht sogar besser sind wie die Werke oder das Auto sich einfach besser eignet. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Werke das nicht können. Das geht nur ganz einfach darum, da wird marketingmäßig einfacher Auto durchgedrückt, ob das jetzt für den Rennsport passend ist oder optimal ist oder nicht. Man hat sicherlich im Konzern, in jedem Konzern ein Auto, was vielleicht wesentlich besser geeignet wäre dafür, aber aus marketingtechnischen Gründen einfach nicht gebaut wird. Man möchte das andere Auto und dann wird das mit allen Mitteln durchgedrückt. Ne? Und so entstehen diese Autos. Und was mich halt eben bei der ganzen Sache stört, früher konnte ich hingehen, ich habe mal ihr Basisauto geholt, konnte das aufbauen und konnte damit Rundstrecke, weiß Gott, ich konnte auf jeden Fall im Jahr 30 oder 35 Rennen fahren, wenn ich wollte, überall. Und auch dort ist ja was passiert, dass es ja eigentlich gar keine freie Rennstrecke mehr oder freie Rennen mehr gibt. Ne? Rennstrecke gibt es noch genug, aber das haben sich alles spezielle Interessengruppen unter den Nagel gerissen, die dann irgendein Cup oder irgendeine Serie ausschreiben und damit Geld verdienen wolle. Mhm. Und jeder muss die sich Autos dort oder, einschreiben, ja. muss das Auto dann dementsprechend bauen, ne, oder kaufen, dass er in der Serie mitfahren kann. Und dort ist schon das Problem.
Und da stecken dann wieder die Werke dahinter, die wahrscheinlich da, wo viel Geld fließt und die dann ihre Autos so verkaufen wollen mit ihren Service Packages und mit ihren Ersatzteilen
ganz
und
so. Dem
ganzen Zeug. Also,
sie sehen, dass sie dem Fahrer oder dem Konstrukteur auch nicht mehr viel Freiraum lassen.
Ja.
Wenn du heute GT Masters mitfahren willst, musst du Pirelli fahren.
Okay.
Ja. So, warum muss ich Pirelli fahren? Mhm. Ganz klar, wie jetzt auch in der GT4. Der Reifen, der ist nicht viel teurer wie Straßenreifen in der Konstruktion oder Produktion. Mhm. Ne? Es ist nichts Besonderes. Ne, aber wir wissen, dass die einzelnen Serienbetreiber über den Reifen zum Beispiel zusätzlich Geld generieren. Ne, also der Reifen kostet für den Fahrer, für den Sportfahrer oder für den Rennfahrer, lass Gott 400 Euro, davon kriegt 100 Euro der Serienausrichter, der kriegt gewisser Obolus an dem Reifen und da fängt das ja alles schon an.
Das ist egal wo, ne? Überall, das wo so ein Reglement überall, gestrickt wird.
Wird das so gemacht. Dann muss ich diese ganze Überwachungsgeschichte da reinbauen, ne, damit kostet da wieder 3.000 oder 4.000 Euro, ja. Dann muss in die Scheibe diese Anzeige rein, LED, die anzeigt GT4, jetzt ist er auf dem ersten Platz, um dritte oder vierte, interessiert eigentlich kein Mensch, die meisten Leute wissen gar nichts dort damit anzufangen, kostet nur 3.600 Euro, absoluter Blödsinn, na, so, und so geht das weiter und auch diese Gleichschaltung in dem Motorsport gefällt mir nicht, weil letztendlich die Innovation Der technisch versiert ist, sich Gedanken macht, an dem Auto noch mal ein bisschen was verändert, ne, im Rahmen des Reglements natürlich. Reglement ist notwendig, sonst baut natürlich jeder, ufert das aus, baut jeder, was er will. Reglement okay. Wobei aber das Reglement zu wenig letztendlich auf den Sport abgestimmt wird, sondern das sagen die Werke, wo es lang geht. Ach, dem DMSB, wenn da irgendein Reglement gemacht wird. Da wird nicht der Sportfahrer oder Techniker oder sonst irgendjemand beigezogen, ne, der dann vielleicht mal einen Einwand bringen kann, dass man das ja auch günstiger machen kann. Ne? Mhm. Das ist einfach alles. Wir sind natürlich in einer anderen Position, weil wir ja auch selbst Hersteller sind und auch mit den Herstellerfirmen, Felgenhersteller und so weiter selbst verhandeln. Oder wenn wir jetzt für so ein neues Auto die Felge von der Breite, Durchmesser und so weiter festlegen, dann verhandeln wir mit denen über die Preise. Und dann weiß man natürlich, dass so hundsgewöhnliches Alurad, so Gussrad beim Porsche, 1.000 Euro kostet, ne? Aber oder bei Mercedes, na, dann weiß man natürlich, dass dort richtig überall Geld verdient wird, Profitcenter überall, in jedem Bereich. Warum diskutiere ich jetzt schon ein halbes Jahr drüber, warum macht man ein Auto von der Innovation, von den Ingenieursleistungen und so weiter, baut man so ein GT4, den Mercedes zum Beispiel. Sequenzielles Getriebe, Front, Kotflügel, Splitter, Spoiler und weiß Gott, Türe aus teuerstem Carbon. Mhm. Das Auto steht dann fixe, fertig, rennfertig bei 1390 Kilo. Ist akzeptabel, ist in Ordnung. Man hat überall gespart, man hat viel gemacht und dann kommt die BOP, also diese Balance of Performance. Dann wird das Auto eingenordet und am Schluss wiegt es 475 Kilo.
Ich meine, einfach auch teure Türen einbauen können. Ja. Ne?
Was soll der Schwachsinn? Was soll der Schwachsinn, dass das Auto mit teuren Carbon-Teilen gebaut wird, wenn am Schluss 75 Kilo draufgelegt wird? Ja. Ne, ich davon keinen Vorteil habe, sondern nur die Werke davon einen Vorteil, wenn ein Kotflügel, normaler Kotflügel, 150 Euro kostet, aus Blech. Mhm. Ne, ein Kilo schwerer als der Carbon-Kotflügel, der kostet aber 1000. Beispiel. Oder Frontsplitter vorne. 5.500 Euro ist alles nicht gerechtfertigt. Kostet heute nicht mehr so Carbon-Teil als letztendlich Blechkotflügel oder Blechteil. Ne? Aber warum wird sowas gemacht? Ne? Und am Schluss ist dann so ein Auto rennfertig mit 100 Liter Sprit und einem Fahrer drin. Und im Zusatzgewicht und alles steht so ein Auto bei 1600 Kilo. Was soll der Quatsch? Na, so, da muss ich als Techniker toll sagen, warum hole ich dann nicht einfach ein Serienauto, mach die Sitze raus, mach den leer, wie man das früher auch das gemacht hat.
Das wäre Motorsport, ne?
Das wäre Motorsport. Ja. Ne? So, da bin ich ja bei 1600 Kilo, aber wenn eine Kotflügel kaputt ist, den kann ich mir im Zweifelsfall auf dem Schrottplatz holen. Mhm. Ne? Und da merkt man, wo diese Reise hingeht. Ne? Die Werke bestimmen, was gemacht wird, und die Werke wollen auch daran richtig Geld verdienen. Ne? So, und das ist, wo gibt es ein Werk wie Porsche, was mit einem Bruchteil von Stückzahlen in der Serie so viel Geld verdient.
Ja, vor allem insgesamt untergräbt man sich ja das. Der Motorsport ist ja tot. Ihr Sohn Christoph hat was ja, Trauriges gesagt. Er hat gesagt, wir machen das jetzt seit 50 Jahren. Wir haben den Motorsport kommen und wir haben ihn gehen sehen.
Ja.
Da ist was dran.
Ja.
Und genau so, das erleben wir jetzt gerade. Und alle trauern dem Ganzen hinterher und alle sagen, ja, warum kann man denn nicht einfach eine 2-Liter-Formel machen oder wie die britische PTTC?
Ja.
Klar. Das ist ja eigentlich eine tolle Sache, aber wenn die Werke das natürlich immer untergraben und immer sagen, schreibt uns bitte ein Reglement, dass die Autos dafür garantiert nicht eingesetzt werden können.
Richtig.
Dann ist ja kein Wunder, ne? Also ich meine, dann kann man den Fehler bei den Werken suchen. Aber ich frage mich nur, warum das irgendwie alle mitzumachen scheinen. Also das oder warum man immer nach der Pfeife der Werke tanzt. Man kann ja auch mal sagen, so Freunde, jetzt machen wir unsere eigene Serie, machen wir unseren eigenen DMSB, keine Ahnung, eine eigene Serie und dann machen wir eben genau das. Leergeräumte Autos und los geht's.
Ja, es wird ja von vornherein heute, egal wo, schon von vornherein vermieden oder schon eine Regel vorgeschoben, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, sowas zu machen. Sie sehen ja, diese SRO hat man gedacht, okay, die norden die Fahrzeuge ein. Mhm. Und bis in dem 19er Reglement stand nirgendwo in diesem Reglement der SRO drin, dass eine gewisse Stückzahl von Autos notwendig ist, um so eine Homologation zu erreichen. Okay. Jetzt plötzlich sind 30 Autos an Stückzahlen gefordert, ja, um schön, überhaupt so eine Homologation zu bekommen. Also dieser ADAC GT Cup haben wir mitgemacht. Da musste man also, oder dann da bekam man eine Homologation für dort mitzufahren, ein Auto für die Straße bauen, so wie das Rennauto aussehen soll, ne, das mit TÜV, mit allem drum und dran mache, ne, und parallel dazu kann ich ein Rennauto bauen.
Okay.
Das heißt also, ich musste ein Auto, eine Basisserie bauen, aber da war das nicht von irgendwelchen Stückzahlen abhängig. Da haben wir zum Beispiel ja auch solche zwei Autos gebaut, GT1, also da gab es diese GT1, also diese Einsatzserie und dann diese GT2-Serie. Mhm. So, GT1 konnte eigentlich Kotflügelverbreitung und so weiter, war eher schon in Richtung Gruppe 5 oder alte Gruppe 2. Mhm. Ne? Und dann diese GT1 möglichst seriennahe Karosse und so weiter. Ne? So. Und das war ja auch das Geheimnis der alten DTM. Was war an diesem M3 jetzt groß anders? Das war ein Serieauto eigentlich. Ne? Man hat ein anderes Fahrwerk drin gemacht, Motor ein bisschen überarbeitet, ne? Natürlich Auspuff und so weiter, ne? Andere Räder, ein bisschen breitere Spur und schon war so ein Rennauto fertig. Und was war das für eine tolle Serie?
Wahnsinn, oder? Ne? Wobei der M3 E30 natürlich auch schon als Serienauto abgewandelt wurde vom Serien-Normal-3er.
Ja, klar, ne? War die Basis. Sowas könnte genau. Ja die Werke eigentlich bauen.
Ja, klar.
Und man könnte ja dann, die Leute würde ja auch sowas verwenden, aber gucken Sie, solche Autos, wer will dann mit den jetzigen DTM, wer will dann noch mit den jetzigen DTM-Autos irgendwas machen?
Ja, nichts.
Kann also, ich vergessen, kann in keiner Serie fahren.
Ja. Ja.
So, die haben einmal alte A4 bei dieser GTC fahren lassen, dann hat er natürlich am Wochenende immer gewonnen. Und dann hat man gesagt, och, die anderen haben dann alle gemault.
Ja, ne?
Und dann hat man gesagt, okay, bleib zu Hause mit dem Auto, möchte man nicht.
Mhm.
Ne? Und so hat man uns ja auch letztendlich hinter vorgehaltener Hand in der GTC gesagt, es kamen immer mehr GT3. Ne? Oh, und dann waren ja die Porsche Cup-Fahrzeuge, die waren dann unter Umständen zu langsam. Ne, man hat die überholen müssen und dann haben die ja nicht richtig Platz gemacht und man kommt ja jetzt mit so einem GT3 und meint, okay, ich habe ja jetzt eine Menge Geld bezahlt, bin GT3-Fahrer, jetzt muss alles andere Platz machen und also hat man gesagt, die kleine Serie will man nicht mehr, Langstrecke genau das Gleiche. Man hat ja diese kleine Serie, wisst ihr, davon haben ja die 24-Stunden-Rennen gelebt. Von den
volle Starterfelder.
Von den volle Starterfelder. Ich wusste noch, also wir haben bestimmt 15 oder weiß Gott, wie viel 24-Stunden-Rennen gefahren. Ne, da sind wir mit dem M3 gefahren, wir sind mit dem Honda Accord gefahren, mit dem Honda Civic und weiß Gott, was war das? Super Rennen, schöne Erlebnisse, da ist dann auch Suzuki mitgefahren oder weiß Gott was.
Mhm.
Aber das hat ja dieses Salz in der Super bei diesem Rennen ausgemacht.
Ja.
Ne? Aber heute, was ist denn das jetzt noch? Da fahre vorne 20 GT3 oder 25 GT3 Autos weg, dann hat man noch ein paar Klassefüller, ne, die man noch mitfahren will, ja, da kriegen sie noch 100 Autos zusammen oder 120 und dann war's das.
Mhm.
Aber das ist ja nicht mehr, oder das ist nicht mehr der Rennsport, wie er eigentlich gedacht war. Audi brüstet sich, dass er dann weltweit R8, weiß Gott, 100 so viel 50 oder was verkauft haben. Aber damit war's doch das.
Mhm.
Ne? Der Markt wird ja nicht mehr größer.
Ehrlich,
ne? Und dann stehen die Dinger rum und man kann nichts mehr mit den Autos anfangen. Ne, wie bei uns der LMS, ne, der Ultra. Ne.
Also Sie haben so einen Audi R8 hier stehen?
Ja, der steht. Der Ultra so hat schöne Rennen gefahren und, war 2 oder 3 Jahre im Einsatz. Ne, so, und dann war's das. Dann kam der LMS und dann ist das Auto jetzt eine Sekunde pro Runde langsamer und dann will den keiner mehr fahren.
Mhm.
Ne, vor allen Dingen P-Treiber, der gibt kein Geld aus und sagt, ich fahre dann von vornherein schon eine Sekunde hin und dran her.
Mhm.
Aber dass man so Potenzial stehen lässt, dass man nicht sagt, für solche Autos macht man eine Serie. Ne, dass man die Autos auch noch mal sieht, weil Zuschauer, das Auto ist Wucht.
Ist ja trotzdem spektakulär. Und die eine Sekunde sehen die Zuschauer nicht,
nee, das
wenn
ist,
die Autos gegeneinander aber, fahren.
So, das Problem ist halt eben einfach, man macht das dann, anstatt die Autos dann ein bisschen gleich zu machen, dem dann den Heckdiffusor zu genehmigen, den es ja gibt, ne, hat man gesagt, oh, um Gottes Wille, dann ist der im Regen ja schneller wie das neue Auto und dann können wir den nicht mehr verkaufen. Also das ist letztendlich alles Taktik der Werke. Die machen diese Dinger im Hintergrund kaputt und das sehen wir ja jetzt, bei den Fahrzeugen oder dem Fahrzeug, was wir jetzt aufbauen wollen. Am Anfang diese DTM Trophy himmelhoch jauchzend, jawohl, Herr Dupré, kein Problem, Sie können sogar mit dem Allrad kommen und das machen und das, Sie können, wir sind froh, wenn Sie kommen und jetzt geht's nicht mehr.
Weil die jetzt sagen, jetzt müssen die Werke es akzeptieren.
Ja, sie hat die plötzlich ins Spiel gebracht. Ja, da müssen wir jetzt bei Audi mal nachfragen, ob die da nichts dagegen, ob es da nicht einen Gewissenskonflikt gibt. Dann ist aber, was soll es da für einen Gewissenskonflikt geben? Weil die ihr R8 einsetzen wollen und wir was ganz anderes. Mhm. Ne? Und ja, und also da muss irgendeiner...
Also sie hätten einen RS5 als Basis genommen, den RS, und darauf ihre Konstruktion aufgebaut.
Ja, wir hätten dann ein eigenes Auto daraus gebaut. Nach diesem Reglement dieser DTM-Trophy.
Mit was für einem Motor?
Mit dem 6-Zylinder-Turbo.
Mit dem RS5-Motor?
Ja, also wäre ja noch die alternative 8-Zylinder-Sauger zu machen.
Ja, okay.
So, und das ist ja nach dem Reglement möglich. Hm. Ne, weil der 8-Zylinder-Sauger ist in dem Auto, in dem 24-Stunden-Auto drin. Der ist fertig entwickelt. Das wäre das gewesen, was wir jetzt noch überlegt hätten. 6-Zylinder oder 8-Zylinder. Aber das hat sich wohl jetzt zerschlagen.
Machen wir es kurz. Wir haben ein tolles Reglement, wo man diese Markenvielfalt hätte, wo man genau diese Vielfalt hätte, die alle immer so sich herbeisehen. Und jetzt ist aber reingeschrieben worden als Zusatzpassus, die Werke müssen es erlauben, dass Tuner Autos einsetzen können, die sie sich ausgedacht haben, die trotzdem innerhalb des Reglements sind. Mit dem Satz ist alles gestorben. Es ist alles getötet worden.
Ja.
Also sie können jetzt nicht zu Audi gehen, eine Karosse kaufen, sagen, wir bauen jetzt ein Auto nach Reglement auf und das einsetzen, sondern sie brauchen das Schreiben von Audi, was Audi nicht hergibt.
Ja, ich brauche die Zustimmung von Audi, dass wir diese Karosse oder das Fahrzeug als Basisfahrzeug verwenden können.
Also Sie dürfen das kaufen, aber Sie dürfen es
nicht verwenden.
Sie sind nicht Herr der Sache.
Außer ich müsste einen eigenen Crashtest machen. Ne? Und das heißt ja, also komplettes
Auto. Man kann sich immer was ausdenken. Man kann auch sagen, Sie müssen Materialien verwenden, die es noch gar nicht gibt.
Ne? Richtig.
Wenn Sie dann den Crashtest gemacht haben, dann kommt das nächste.
Richtig.
Also Sie wissen eigentlich, im Endeffekt ist das der Turm.
Das heißt also, selbst wenn wir jetzt den Crashtest machen, ist es ja noch nicht sicher, dass Audi sagt, okay, wir können das nicht für gut heißen, wir wollen das nicht. Genauso hat er das am Telefon gesagt, dem Junior, wir können das ja nicht für gut heißen. Wir sehen da schon ein Problem drin.
Ne, weil die Marketingabteilung gesagt hat, wir wollen das Auto nicht verkaufen.
Ja, sie denken dann, dass sie vielleicht zwei R8 weniger verkaufen. Aber es will ja nicht jeder in so einer Serie ein R8 kaufen.
Naja, und wir wollen ja die verschiedenen Autos sehen.
Richtig.
Ne? Also wir als Fans.
Und deswegen, eigentlich könnte man die jetzt rechtlich festnageln, weil sie diesen Porsche von diesem Terting oder wie der heißt, zugelassen haben. Was ja auch eigentlich nicht in diese Serie eigentlich hineinpasst, sondern es hat ja gar nichts vom GT4-Auto. Ne? Ist ja auch umgebaut mit weiß Gott, Verbreiterung oder sonst irgendwas, was man ja eigentlich dort nicht möchte. Mhm. Das Auto muss ja so sein, wie es der Hersteller als Basis bringt. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, da wir mittlerweile eigener Fahrzeughersteller sind, das schon seit über 30 Jahren national und jetzt auch noch diese Weltherstellernummer bekommen haben vom KBA.
Dann steht Dupré im Fahrzeugbrief.
Ja, richtig. Ah, okay. Ganz genau. Steht Dupré im Fahrzeugbrief. Jetzt könnten wir über diese Schiene das machen, aber dann hat die SRO dort auch Riegel vorgeschoben und sagt, es müssen 30 Stück gebaut werden. Und das ist natürlich für uns nochmal eine Herausforderung, also 10 oder weiß Gott was, könnte man uns
30 sind
vorstellen, ja fünf, aber 30...
30 sind ja 5 Autos mehr, als damals Porsche einen 917 bauen musste.
Richtig, genau. So, und warum man solche Sachen macht, daran merken sie, dass da auch wiederum das Werk hinten dran war, dass sie gesagt haben, weil dieser Passus gab es bis 2019 in dem Reglement der SRO nicht. So, und jetzt ist dieser Passus neu dabei.
Jetzt ist er unbequem mit Dupré gekommen und hat das weiterentwickelt.
Ja, jetzt.
Ein neues Gesetz gemacht.
Jetzt, die haben das nicht, jetzt sage ich mal, wie uns gemacht. Die haben das einfach generell gemacht. Sie wollen ihre eigenen Autos auch in der GT4 verkaufen.
Ja, gut,
das ist ja das Falsche.
Aber das ist doch
der falsche Weg.
Also, ich meine, dann müssen doch die Werke jetzt nicht sagen, sie freuen sich über die Vielfalt, aber ziehen uns aus der DTM zurück, wenn sie trotzdem durch die Hintertür alles Mögliche unterbinden.
Richtig.
Was ist das für ein alberner Motor? Man könnte es doch gleich dicht machen, den Laden.
Ja, ganz genau.
wir es, machen ein paar Bergrennserien und ein paar Trackdays und haben wir es.
Ja.
Also das ist ja Wahnsinn, oder?
Also es ist der Weg, der jetzt eingeschlagen ist, ist also meiner Meinung nach nicht gut, macht also jeden Basismotorsport eigentlich kaputt. Mhm. Und dann braucht man sich nicht zu wundern, dass diese NAVC-Veranstaltungen, da haben wir auch einen Kunde, der mit so einem Golf dort fährt, das sind am Wochenende 200 Fahrzeuge am Start. Ne? Und irgendwie macht es ja auch Spaß. Ne? Und man hat diese ganze Geschichte mit DMSB und Werk und mit dem ganzen Zirkus hinten dran hat man weg. Mhm. Ne, was der mir erzählt, die haben auch eher Spaß. Ne? Die fahren auf eine ganz normale Strecke, wie die genehmigungspflichtigen Rennen, DMSB und so weiter, oder die Serien fahren. Ne? Aber das sind im Schnitt 200 Autos am Start. Das war auch früher bei uns so in der Regel gewesen. Ja. Ne? Da war locker irgendwo in dem Bereich die Autos am Start. Ne? Heute ist doch alles Krampf und tot. Ne? So, und das deswegen sehe ich dort ein echtes Problem. Ne? Selbst die alte DTM war es noch möglich, dass man selbst an dem Auto noch ein bisschen was gemacht hat. Mhm. Ne? So, man konnte, da war auch keine Reifebindung. Ich erinnere mich da an Rennen, das war Wahnsinn. Ich war also in Salzburg, Doppelstarter, DTM und STT. STT mit dem Audi und DTM mit dem BMW. So, und es regnete, es fing dann an zu regnen, aber ich bekam keine Reife. Das ist das Nächste, was ich noch abschließend erzählen möchte. Wie zu der Zeit schon getrickst wurde. Mhm. Und da haben die gedacht, okay, jetzt kann der Dupré gar nicht mehr fahren, jetzt hat er nämlich keine Reife. Und dann habe ich die Reife von dem Audi runtermontiert und haben die auf den BMW montiert.
Ja.
So, und ich war das schnellste Auto im Feld. Das schnellste Auto. Im zweiten Training war komplett nass. Ich war unter der ersten 4 oder 5. Ja? Und das dazu, was Ludwig, Rosberg, Nieswitz.
Ja, das sind ja in der so Groß, Quester, Jäger, Volldi, Hessel. Oh, das war 1988.
Ja, das
ist das Highlight ja überhaupt das in der
war,
DTM. Ne?
Das war, da war ich Mitte drin. Mhm. Und ich erinnere mich da speziell an ein Rennen, Wunstorf, Flugplatzrennen. Das muss ich Ihnen noch erzählen. Also das erste Mal mit dem Kamei BMW am Start. Ja. So war, da habe ich dann endlich einen Sponsor gehabt, wo ein bisschen Geld reingesteuert hat in die Geschichte durch persönliche Kontakte mit Kamei. So, und im Training war ich nicht qualifiziert. 36 oder 38 da. Keine Chance dort auf dem Flugplatz irgendwie mit dem Auto zurechtzukommen. Und da war er eigentlich total deprimiert im ersten Training. Ne? Und dann kam der Günther Schons zu mir. Zu dem Zeitpunkt war der Günther Schons dort Chef von einem Mercedes-Werksteam. Ne? Und früher war er hier im Saarland ADAC-Vorsitzender. So, und ich habe also, ich würde sagen, solange es das gab, 30, 40 Jahre lang, jedes Jahr gab es eine ADAC-Ehrung, die habe ich also immer gewonnen, ne, weil ich eigentlich die meiste Rennen, Rundstrecke, Berg, überall gefahren bin und auch die meiste Punkte dort hatte. Also war ich immer bester ADAC, so Gausieger, wie das dann das hieß. Ne? Alles, so. Ja. Und da hatte ich den Günther Schons, mir kannte uns persönlich, der kam dann zu mir ins Zelt und hat gesagt, du, ich kann mir das nicht mehr angucken. Sagt er, das ist ja eine mittlere Katastrophe, komm mal mit. Ist der mit mir zu dem Risse von Pirelli. Da hat er gesagt, Risse, da ist der Klaus Dupré. Sagt er, ich kann das nicht mehr mit anziehen, wie der da auf dem Feld da rumfährt, ne, auf dem Flugplatz. Gibt dem Bub mal 4 Reifen. Und das ist das Entscheidende schon, was zu diesem Zeitpunkt schon passiert ist. Der Riss hat natürlich gesagt, du weißt, kann nicht und so weiter. Das sind ja alles, kriegen nur die Werksfahrer und. Ne? Und da hat er gesagt, du brauchst ihm gar keine Reife aktuelle zu geben. Gib ihm irgendwas Altes, was von mir noch irgendwie hier rumliegt. Oder wär's gut was. Was 3-4 Renner alt ist. Ne? So. Hat er gesagt, okay, da hätte ich noch was. Wenn ich Ihnen das jetzt erzähle, Sie wollen das nicht glauben, aber das sind Tatsachen. Ich bekam von dem Risse 4 Reifen. Und der Risse hat er gesagt, ich gebe dir eine kurze Instruktion mit den Reifen, was du jetzt, wie du dein nächstes Training darstellen musst. Du musst jetzt alles vergessen, was du von den Reifen, was du vorher gefahren bist, kennst. Also die Kurve, die du im zweiten Gang gefahren bist, die kannst du jetzt im dritten fahren. Und da wirst du feststellen, das ist noch zu langsam.
Das gibt's ja nicht.
Ne? Ja. Also der Reifen bremst an der Stadt, dein Auto ist ein völlig anderes. Ne? Dann hat er mir noch ein paar Werte gegeben, wie ich das Auto einstellen muss. Das habe ich dann gemacht. Im zweiten Training bin ich 10 Sekunden schneller gefahren.
10 mit dem gleichen Auto.
Sekunden schneller mit dem gleichen Auto, im Prinzip gleiches Setup, nur andere Reifen.
Das gibt's ja nicht.
So, jetzt erzähle ich Ihnen. Im Rennen war ich zeitweise unter den ersten 10. Ne? Also es gibt Videoaufnahme, es gibt Filme. Auf jeden Fall die Fahrbahn. 30 Meter breit oder 40 Meter breit, Startbahn. Ne? Und dann ist das zusammengeführt worden in eine Nadelöhr und dann ging es in eine Scharfe rechts. Mhm. Und irgendwann in dem Video sehen Sie, ich war 16., 17. oder 20. Im Fahrerlager war die Hölle los. Ne? Wie hat er das gemacht? Wie ist der jetzt plötzlich da so viele Startplätze, 15 Startplätze oder wie viel wäre da nach vorne gefahren? Ja. Ne? Plötzlich alle Lichter an und dann fährt ein weißer BMW, der fährt an denen alle durch. Ich bin als Vierter rechts in die Kurve. Ne? So, dann bin ich, irgendwo war ich zeitweise immer unter der ersten 10. Irgendwann habe ich dann eine Zündkerze, hat sich verabschiedet, einschließlich Zündspule, kaputt. Mhm. Da hatte ich die letzte zwei Runde noch nur noch 3 Zylinder, 3,5. Und da bin ich aber noch 17. geworden oder so. War mein bestes Ergebnis. Ich wäre 11. geworden, 10. oder 11. irgendwo in dem Bereich. Ne? Ja, okay. Wenn das gehalten hätte. Ne? Okay. So, aber dort war das Entscheidende für mich schon, wie du verarscht wirst. Mhm. Das heißt also, die Reife, die ich gebraucht hätte, die bekam ich gar nicht. Mhm. Und jetzt kommt der Olaf Manthey ins Spiel. Ja, in Mansfelde war ich natürlich auch total betrübt, immer da hinten in dem letzten Drittel da, zwischen 25. und 30. oder 32. Platz rumgegeigt. Mhm. Da hat er gesagt, ja, irgendwann kam er mal ins Zelt, da haben wir dann gesprochen, hat er gesagt, du kannst das vergessen. Sagt er, du kriegst ja gar kein Material, wo du kannst irgendwas machen. Sagt er, die Nockenwelle, die mir zum Beispiel heute in Mansfelde fahre, sagt er, die kriegt kein anderer. Die sind 3 Monate oder weiß Gott gesperrt. Nockenwelle, Kolben, also alles, was den Motor, die Leistung und so weiter, Ventile angeht, sagt er, bekommt der Privatfahrer nicht. Das kriegt nur der Werksfahrer. Und der Privatfahrer hängt dann also mit dem Material immer 3 Monate oder 3-4 Rennen hinter dem eigentlichen Werksfahrer, sodass du gar keine Chance hast, überhaupt da vorne mitzufahren. Dann habe ich BMW angerufen, die Leute kenne ich halt noch. Der Brösel bei BMW war zu dem Zeitpunkt ein kleiner Bursche, Lehrling, mhm. Heute ist er Chef von der Schanfor, weiß Gott, Monate mit dem noch telefoniert, da hat er gesagt, ach Mensch, der Dupré, ne? Und der hat mir das am Telefon gesagt, weil mir hatte ein Motorproblem an dem Auto und da habe ich gesagt, ich brauche die und die Nockenwelle, aber das und das, hat er gesagt, ja, ich kann dir die aktuelle Sache, Kolben, Nockenwelle und so weiter, das alles gesperrt. Das kann ich dir nicht geben.
Krass, oder?
Ja, ich kann dir nur altes Gelumpgen, was halt eben dann 10 PS, 15, 20 PS schlechter ist. Ja. Ja, also diese spezielle Teile sind nur den Werken den Werksfahrern vorbehalten. Und die Privatfahrer, auch wenn sie gut sind, die kriegen das nicht. Und so ist das heute noch. Mich haben sie angerufen, ich kann jetzt DTM fahren. Also vor einem Jahr haben sie angerufen, ich könnte jetzt, letztes Jahr könnte ich DTM machen, aber ich bräuchte 2 Millionen. So. Also es kann jeder DTM machen, ja, aber der kann nicht gewinnen. Mhm. Der kann nur zahlen, gucke, dass das Geld kommt, aber gewinne oder wert vorne, irgendwo kann er nicht. Obwohl die das alle sagen, ist nicht so. Nein, keine Unterstützung, ne, alle gleich, ne, und, alles Quark. Ja, ja. Also braucht mir nach so vielen Jahren niemand mehr so erzählen.
Ne?
Heute musst du entweder, ich sage immer, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Mhm. Das heißt also, du musst dir selbst helfen. Und wenn ich heute für den Christoph oder für uns ein GT3-Auto bekäme, würde ich den als erstes komplett zerlegen. Das würde ich als erstes machen. Mhm. Ja? Und dann würde ich die Feinheiten rausarbeiten, die die nicht machen, die nur für ihr Auto machen. Und nicht für die anderen Autos.
Nehmen Sie auch den Motor komplett auseinander?
Und ja, schauen, alles.
Und das ist tatsächlich, wenn man so einen Rennwagen kauft, ja, für 350.000,
ja,
und man baut den Motor auseinander, dann schlägt der,
machen, ja,
der geneigte Ingenieur die Hände, ja, über den Kopf zusammen und sagt, ja, mein Gott, wer war,
ja,
da dran?
Ja, richtig. Es ist schade, dass diese, klar, die alte Zeit war immer besser, sagt man, aber es hat auch, es wäre auch heute noch möglich, vernünftig Rennsport zu machen.
Hm.
Ne? Aber es muss ja nicht alles bis ins letzte Detail überwacht und überprüft und weiß Gott werden. Hm. Ne? Weil die Innovation stirbt, kannst du eh nur noch Einheitsbrei kaufen, jedes Auto ist gleich. Und wenn ich jetzt so einen Aerostriktor darin mache und dann noch Ladedruck überwache, das überwache, ja, was sollte der noch machen? Und das ist heute die Scheißentwicklung in dem Rennsport und deswegen weiß ich auch nicht, wie das weitergeht. Ne? Und Leute, die, Janine ja gesagt, alle, auch die alte DTM-Fahrer, Ludwig und Mantei und wie sie alle kennen. Wenn sie mal den Olaf Mantei kennen, fragen sie mal nach mir und wie wir am Berg gegeneinander gefahren sind mit dem 7K, wie viele Sekunden ihm immer gefehlt haben. Und der DTM hat er mal die Ohren lang gemacht. Klar, weil ich hatte gar keine Chance, weil das Material, das er zur Verfügung hatte, habe ich nie gehabt.
Ja. Ja. Herr Dupré, Mensch, das war ein so anderes Gespräch, als ich es gedacht habe. Das war, es ist so interessant gewesen, was Sie erzählen. Unglaublich. Ich muss zur letzten Frage kommen. Die letzten 50 Liter Sprit, wenn man Ihnen nochmal ein 50 Liter Fass hinstellt und sagt, so, damit hat es sich dann. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es?
Die letzten 50 Liter. Puh. Die würde ich in meinem Golf nochmal fahren.
In dem Golf 1?
Ja.
Und auf welcher Strecke? Irgendein Berg hoch.
Ja, irgendein Berg hoch. Wäre vielleicht interessant. Oder mit so einem alten M3 immer noch mal schön fahren. Weil das war jetzt Überlegung, dass ich ja bei den Legenden mal mitfahren wollte. Da haben die mich auch eingeladen, nur ich hatte kein Auto. Und jetzt aber irgendwo so Auto zu leihen, viel Geld dafür zu bezahlen, das wollte ich dann auch nicht. Also wollte ich mich da mal umschauen, ob ich in der Richtung vielleicht mal irgendwas machen kann.
Ich hoffe, dass wir Sie dann nochmal wieder sehen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, super.
Ganz toll. Danke.
Danke.
So, das war Klaus Dupré mit, wie ich finde, sehr interessanten Einblicken hinter die Kulissen des Motorsports früher wie heute. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Donnerstag und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.